Herzlich willkommen im Börsenjahr 2025, liebe Podcast-Fans von Klug Anlegen. Traditionell wollen wir zum Start ins neue Jahr einen Ausblick wagen und dabei rund um die Welt reisen. Wir schauen auf Konjunktur und Wirtschaft, auf Regionen und Branchen und natürlich auch auf die einzelnen Anlageklassen. Fakt ist, die Welt da draußen verändert sich rasend schnell und Deutschland ist mittendrin in diesem Sturm. Themen sind dabei unter anderem erstens die neue Weltordnung mit Donald Trump 2.0. Zweitens die Disruptionswellen rund um den Globus, wahrscheinlich ausgehend vom Weißen Haus. Dann haben wir Deutschland mit Neuwahlen, Aufbruch oder weiter so. Und Chinas neue alte Probleme wollen wir auch thematisieren. Tja, all das und hoffentlich noch ein bisschen mehr gibt's in diesem Podcast auf die Ohren, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion, selbstverständlich auch im neuen Jahr. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, bevor wir gleich in die komplexe wirtschaftliche Materie einsteigen, zunächst kurz persönlich, wie so häufig bei uns in diesem Podcast, Karl, wie bist du ins laufende Jahr gestartet?
Oh, richtig schön. Ich liebe ja irgendwo den Winter, wie du weißt, und ich war mit Kindern und Frau beim Skifahren in Südtirol. Und es war auch noch richtig gutes Wetter, also es war echt ein toller Start ins neue Jahr und ich freue mich auf 2025. Du weißt, es wird bestimmt wieder aufregend und außerdem haben wir mit Quirin und Quirion viel vor.
Ja, da sind wir gespannt letztlich, gut erholt, voller Tatendrang, das hört sich gut an. Voller Tatendrang scheint auch Donald Trump zu sein, der noch vor seiner Inauguration mächtig loslegt. Unter anderem nun ja mit spannenden Personalien, mit Themen wie Grönland, Panama-Kanal und ähnlichem, da reibt man sich schon verwundert die Augen. Und unabhängig mal davon, Karl, viele Beobachter rufen fast schon ängstlich Disruption, gerade hier auch in Deutschland. Aber muss das immer schlecht sein?
Nein, Andreas, Disruption ist erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Es heißt ja nur, dass Altes durch Neues und Besseres ersetzt wird. Aber eben nicht langsam und graduell, so dass man sich langsam daran gewöhnen kann, sondern plötzlich und unerwartet, eben disruptiv. So gesehen ist Disruption ein wichtiger Bestandteil einer Marktwirtschaft. Im Grunde ist sie Treiber des Wirtschaftswachstums und damit auch für die Kapitalmärkte. Problematisch wird es immer dann, wenn dadurch an sich gesunde Strukturen zerstört werden. Aber so ist der Begriff ja nicht gemeint. Disruption heißt nicht einfach blinde Zerstörung.
Nichtsdestotrotz sprechen viele von einer möglichen neuen Weltordnung mit Donald Trump. Könntest du vielleicht ganz grob mal aus volkswirtschaftlicher Sicht skizzieren, wie diese aussehen könnte?
Also für mich ist der Begriff neue Weltordnung ein bisschen hochgegriffen. Aber über Trumps Agenda lohnt es sich schon zu reden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Trump wieder etwas in den Vordergrund schiebt, das in den USA übrigens immer ein Thema war. Und zwar unabhängig davon, ob nun ein Republikaner oder ein Demokrat Präsident war. Ich spreche vom sogenannten Isolationismus der USA. Seit die USA existieren, gibt es dort eine politische Strömung, die dafür plädiert, dass man sich nicht so sehr um den Rest der Welt kümmern sollte, sondern ausschließlich um die USA, und zwar politisch, militärisch und wirtschaftlich. Trumps America First ist daher im Grunde nichts als eine heftige Neuauflage dieser Strömung. Aber eben in der typischen Trump-Variante mit Schwerpunkt Wirtschaft, Konzentration auf den vermeintlichen eigenen wirtschaftlichen Vorteil. Aber so funktioniert das nicht. Trump hat, glaube ich, ein völlig falsches Verständnis davon, welche Vorteile die Globalisierung und internationale wirtschaftliche Verflechtung auch für die USA bedeuten. Offenbar glaubt er, dass das immer ein Nullsummenspiel ist. Aber genau das ist es eben nicht. Von der Globalisierung profitieren alle Beteiligten. Wenn Amerika seine internationale Verflechtung also zurückdrehen sollte, werden alle schlechter gestellt, auch eben die USA.
Kannst du das vielleicht mal an einem Beispiel festmachen?
Na, nimm einfach mal die Einfuhrzölle. Trump plant, sie drastisch zu erhöhen gegenüber China von aktuell 20% auf 30%. Betroffen wären aber auch Kanada, Mexiko und Europa, wenn auch nicht ganz so stark. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass das positiv für die USA sein müsste, denn die Wettbewerbsfähigkeit von US-Unternehmen und Produkten würde in den USA erst einmal zunehmen. Denn immerhin werden den US-Unternehmen durch die Zölle ausländische Konkurrenten vom Hals geschafft. Wenn Trump das aber tatsächlich so umsetzt, schießt er ein Eigentor, weil das auch die Inflation in den USA wieder anheizt. Denn höhere Zölle werden immer auf die Käufer abgewälzt und der Bedarf der amerikanischen Konsumenten kann nicht allein von US-Produkten gedeckt werden. Das heißt, die Amerikaner werden oder müssen vielleicht sogar dann trotzdem die teuren Auslandsprodukte kaufen. Insgesamt stellen sie sich womöglich damit also schlechter als vorher.
Naja, und schlechter könnte es ja auch für Deutschland laufen, erwarten einige. Und deshalb möchte ich das gerne mal runterbrechen auf unser Land, Karl. Was bedeutet Trump 2.0 für unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen vor allem?
Ja, das ist schon ganz spannend. In erster Linie ist natürlich die Exportwirtschaft betroffen. Das ist vielleicht nicht allen so klar, weil in dem Zusammenhang immer von China geredet wird, aber die USA sind der wichtigste Exportpartner Deutschlands. Und das schon im 9. Jahr in Folge. Deutschland hat 2024 Waren im Wert von rund 158 Milliarden Euro in die USA exportiert. Und das sind knapp 10% der gesamten deutschen Exporte und der höchste Anteil seit 20 Jahren. Und diese Produkte werden durch höhere US-Importzölle in den USA dann natürlich teurer, was den Verkauf drückt. Man muss also damit rechnen, dass unsere Exporte in die USA zurückgehen werden. Für Europa sind aktuell immerhin 10% bis 20% Zölle im Gespräch. Das ist insofern heftig, weil es bisher von wenigen Ausnahmen abgesehen keine oder nur geringe Zölle auf deutsche Exporte gibt. Für Kfz zum Beispiel nur 2,5%. Und dann hat das Ganze natürlich auch langfristige Auswirkungen. Höhere Handelsbarrieren werden es bei uns weniger attraktiv machen zu investieren. Bis hin zu Produktionsverlagerungen in die USA, die übrigens schon längst begonnen haben. In der Konsequenz könnten exportorientierte Branchen, insbesondere die Automobilindustrie, bei uns noch mehr Arbeitsplätze abbauen, als ohnehin schon geplant ist. Aber es steht ja noch in den Sternen, ob es überhaupt so weit kommt. Vielleicht merkt Trump ja auch, dass er sich mit vielen seiner Pläne in die eigenen Finger schneidet oder irgendjemand sagt es ihm.
Ja, wer weiß wer, denn da sind ja offensichtlich viele Ja-Sager drumherum, wie zu hören und zu lesen ist. Karl, du hast vorhin, wie ich finde, von einer positiven Disruption gesprochen und diesen Gedanken will ich gern mal aufgreifen, eben für Deutschland, denn eine Chance könnte hierzulande ja die vorgezogene Bundestagswahl im Februar sein. Könnte das zumindest eine neue Aufbruchstimmung erzeugen und die German Angst vielleicht ein bisschen zur Seite schieben?
Eine Disruption unter Friedrich Merz, wie stellst du dir das vor?
Warum nicht?
Ich glaube, der will erstmal Kanzler sein und das genießen. Aber im Ernst, klar, wenn endlich die Themen Bürokratieabbau, Digitalisierung, wettbewerbsfähige Energiepreise, verbesserte Infrastruktur und Fachkräftemangel angegangen würden, dann wäre das natürlich genau das, was die deutsche Wirtschaft wirklich braucht. Aber als Disruption würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Und nebenbei, die German Angst bleibt uns erhalten, davon bin ich überzeugt. Das scheint uns irgendwie in den Knochen zu stecken. Zwar hat auch in Deutschland niemand wirklich Angst vor Bürokratieabbau oder besserer Infrastruktur, aber schon bei der Digitalisierung bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Also, dass durch die nächste Bundestagswahl die German Angst kleiner wird, oh, das halte ich leider für ein Gerücht.
Ist natürlich ein bisschen schade, weil neue Aufbruchstimmung, neuer Mut auch von uns Deutschen wäre sicherlich gut und wichtig, um voranzugehen, nicht nur innerhalb von Europa, sondern auch weltweit. Aber lasst uns bei der Gelegenheit doch vielleicht mal den aktuellen wirtschaftlichen Status quo anschauen, Karl. Wie sieht's denn an der Inflationsfront hierzulande aus und was macht das deutsche Wirtschaftswachstum?
Was das Wachstum anbelangt, bleibt für Deutschland bis auf Weiteres Stagnation angesagt. Deutschland ist Schlusslicht in der Eurozone. Für 2024 wird ein Wachstum von minus 0,2% prognostiziert. Für 2025 je nach Institut zwischen 0% und 1,1% plus. Stell dir mal vor, seit 2019 wuchs die deutsche Wirtschaft insgesamt nur um 1,7%, während die G7-Staaten ohne Deutschland um 7,1% zulegten. Was vielen nicht so klar ist, diese Zahlen sind ein starker Hinweis, dass unser Wachstumsproblem in erster Linie struktureller und nicht konjunktureller Natur ist. Erst wenn wir unsere Strukturprobleme lösen, Arbeitskräftemangel, Regulierungswut, Bürokratie, zu teure Energiepreise und so weiter, können wir wieder mit einem kräftigeren Wachstum rechnen. Immerhin gibt es von der Inflationsfront gute Nachrichten. Die Inflation sinkt, wenn auch nicht so schnell wie erhofft. Im Dezember lag sie bei 2,6% nach 2,2% im November und fast 9% Ende 2022. Doch die Kerninflation, also ohne Energie- und Lebensmittelpreise, ist mit aktuell 3,1% im Dezember noch zu hoch. Besonders bei den Dienstleistungen zeigt die aktuelle Dezemberzahl von 4,1% immer noch erhebliche Preissteigerungen an. Der einzige wirkliche Lichtblick sind die Energiepreise. Die sind tatsächlich gesunken, immerhin um 1,7% im Dezember und 3,7% im November. Trotzdem ist das Preisniveau insgesamt etwa 20% höher als vor 4 Jahren. Die Lebenshaltungskosten sind also um 20% gestiegen. Niedrigere Inflationsraten bedeuten eben nur einen verlangsamten Anstieg der Preise, aber noch lange keinen Rückgang. Mit diesem Verlust an Kaufkraft, also diese 20%, müssen die deutschen Verbraucher erstmal fertig werden.
Was ist in dieser Lage von der Europäischen Zentralbank zu erwarten? Ich meine, wird es weitere Zinssenkungen geben, um die Konjunktur wieder anzukurbeln?
So wie du das formulierst, könnte man meinen, dass die Europäische Zentralbank für unser schwaches Wirtschaftswachstum verantwortlich ist. Ist sie aber nicht. Sie hat sich in erster Linie um die Inflationsbekämpfung zu kümmern. Und das ist auch gut so. Trotzdem wird es in 2025 vermutlich weitere Zinssenkungen geben, vor allem wenn die Kerninflation endlich weiter zurückgeht. Dann könnte der Leitzins, sprich der Einlagensatz, bis Mitte des Jahres von derzeit 3% auf 2% sinken. Und dann wäre er immerhin nur noch halb so hoch wie sein Spitzenwert von 4%.
Ich habe eingangs gesagt, wir wollen so ein Stück weit um die Welt reisen, haben uns jetzt viel um Europa gekümmert, um Deutschland, ausgehend von der Disruption, von der erwarteten Disruption im Weißen Haus. Jetzt will ich mit dir nach Asien gehen, speziell nach China. Und da holt uns Trump natürlich relativ schnell auch wieder ein und seine zweite Amtszeit. Das wird sicherlich eine recht große Herausforderung für den chinesischen Präsidenten, für Xi Jinping. Dennoch, Peking muss unter anderem von umfangreichen protektionistischen Maßnahmen ausgehen. Karl, mit welchen Folgen?
Auch dabei geht es in erster Linie um den Außenhandel. Die USA sind Chinas wichtigster Exportpartner mit einem Anteil von 15% an den Exporten. Höhere Zölle von derzeit 20% auf möglicherweise 30% würden Chinas Wirtschaft zusätzlich belasten, vor allem die ohnehin schwache Inlandsnachfrage. Auch gefährden steigende Zölle und Marktzugangsbeschränkungen die internationalen Investitionen in China. Umgekehrt könnten US-Maßnahmen den Zugang chinesischer Unternehmen zum US-Markt weiter einschränken, wie das schon beim G5-Mobilanbieter Huawei passiert ist. Beides ist zusätzliches Gift für Chinas Wirtschaft, die derzeit ja auch noch mit großen hausgemachten Problemen zu kämpfen hat, vor allem mit der Krise am Immobilienmarkt.
Also halten wir fest, 2025 wird anspruchsvoll und natürlich fragen wir uns als Anlegerinnen und Anleger, was bedeutet all das für die verschiedenen Anlageklassen? Da sind wir natürlich schnell in der Prognose-Ecke, wo du dich ja nicht ganz so gern aufhältst, wie ich weiß, aber vielleicht können wir es ja trotzdem versuchen, Karl, und fangen mal mit den Aktien an. Kann Donald Trump so viel Fantasie entfachen durch Deregulierung, all die Themen, die wir auch angesprochen haben, ja, niedrigere Steuern, niedrige Energiekosten? Also kann da so viel Fantasie kommen, dass die bisher gesehene Rallye an der Wall Street möglicherweise nur ein müder Kindergeburtstag war?
Also das würde mich wundern, Andreas. Normalerweise ist der Einfluss der jeweiligen Präsidentschaften auf die Entwicklung der Aktienmärkte sehr gering. Das wird auch ein Trump nicht ändern. Die Prognose wage ich mal. Ich wäre schon zufrieden, wenn er keinen allzu großen Schaden anrichtet. Oh, doch davon mal abgesehen kann es sogar sein, dass die Märkte nach einer guten Performance in der letzten Zeit eine Ruhepause machen. Das wäre nicht nur nicht schlimm, sondern vielleicht sogar ganz gesund, denn eine zu große Euphorie ist für die Märkte auf Dauer nicht gesund. Was die weitere Entwicklung anbelangt, gibt es wie immer auch 2025 positive und negative Signale. Auf der negativen Seite haben wir die geopolitischen Krisen, schwächelndes Wachstum in vielen Ländern oder verschärfter Protektionismus im Welthandel, noch nicht ausgeräumte Inflationssorgen. Aber es gibt eben auch positive Aspekte. Durchaus noch resistentes US-Wachstum oder widerstandsfähige Konzerngewinnmargen, nicht nur in den USA, weiteres Zinssenkungspotenzial, noch keine bedenklich hohen Aktienmarktbewertungen, intakter Forschungs- und Innovationstrend. Ob sich 2025 nun die positiv oder die negativ wirkenden Effekte durchsetzen, ist nicht zuverlässig prognostizierbar, nicht einmal im Sinne einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Für eine gute Entwicklung der Aktienmärkte ist es letztlich viel entscheidender, ob auch in Zukunft innovative Unternehmen im Rahmen von marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaftssystemen Gewinne erwirtschaften können. Denn das dadurch ausgelöste Wirtschaftswachstum ist letztlich die Grundlage aller Aktienmarkterträge. Und genau das, glaube ich, ist auch durch Trump nicht gefährdet.
Also greife ich da mal zwei Punkte raus. Auf der einen Seite durchaus noch resistentes US-Wachstum, auf der anderen Seite schwächelndes Wachstum in vielen Ländern, so auch in Deutschland oder in Europa. Was heißt das jetzt fürs Portfolio? Mehr USA, weniger Europa?
Genau das heißt es eben nicht, Andreas. Einzelne wirtschaftliche Entwicklung oder Einschätzung sollte man niemals in seine Depotstruktur einfließen lassen. Die Gefahr, dass man dabei auf dem falschen Fuß erwischt wird, ist viel zu groß. Stattdessen ist ein gut aufgestelltes Aktienportfolio nach der globalen Marktkapitalisierung gewichtet. Also genau so, wie es sich durch das Angebot und die Nachfrage der Anleger an den internationalen Aktienmärkten ergibt. Übrigens ist allein dadurch das Gewicht der USA in den letzten Jahren angewachsen, aktuell auf gut 50%. Der US-Anteil ist also schon hoch genug und ihn noch weiter zu erhöhen wäre Spekulation, da rate ich einfach ab davon.
Machen wir weiter mit den Renten. Braucht es angesichts der erwarteten Zinssenkungen eigentlich überhaupt noch Anleihen im Depot, Karl?
Was heißt wegen der zu erwartenden Zinssenkungen? Erstens, es ist alles andere als sicher, dass dadurch auch die Renditen länger laufender Anleihen fallen. Und zweitens würdest du davon mit Anleihen sogar profitieren. Aber mir ist schon klar, wo du mit deiner Frage hin willst. Du spielst auf das dann geringere Renditeniveau an. Das betrifft dich aber nur, wenn du neu in Anleihen investieren möchtest. Grundsätzlich sollte man auch bei Anleihen seine Anlageentscheidungen nicht davon abhängig machen, wie man die Markt- oder Zinsentwicklung einschätzt. Und in einem vernünftig strukturierten Depot brauchst du neben Aktien immer auch Anleihen. Aber eben nicht wegen irgendwelchen Zinssenkungsspekulationen, sondern damit du das Risiko des Gesamtdepots an deine Risikotragfähigkeit anpassen kannst. Anleihen sind also vor allem als Risikopuffer da und nicht so sehr als Renditequelle. Dafür sind ja Aktien zuständig.
Ja, oder auch Gold, denn Gold war im letzten Jahr auch ein echter Renditebringer, war eine Hammer-Rally. Wird's und kann's so 2025 weitergehen?
Ja, du hast schon recht, es war eine irre Rallye, aber trotz des wirklich enormen Anstiegs 2024 um über 25% bleibt Gold unberechenbar. Auch wenn das immer wieder bestritten wird, aber Gold ist für sich gesehen nicht produktiv. Darum wirft es auch keine regelmäßigen Erträge ab und lässt keine positive Rendite erwarten. Wenn der Preis weiter nach oben gehen sollte, dann beruht das letztlich ausschließlich auf dem Vertrauen in seine Werthaltigkeit. Und die hat Gold ja über Jahrhunderte hinweg bewiesen. Als kleine Depotbeimischung, so um die 5%, vielleicht 7,5% maximal, ist Gold aber durchaus geeignet für Anleger, die es als eine Art Beruhigungsmittel beziehungsweise als Versicherung gegen Krisen betrachten.
Es gibt ja mittlerweile auch einige, die vom Gold Richtung Kryptoassets wechseln und sagen, das sei das neue Gold, das digitale Gold. Und spätestens seit der Wahl von Donald Trump Anfang November haben Kryptoassets einen enormen Anstieg hinter sich. Das ist unglaublich gewesen. Die Kurse haben sich insgesamt in den vergangenen 12 Monaten oftmals vervielfacht. Welche Gründe sprechen denn für eine weitere Rallye, Karl? Und welche eher dagegen?
Noch stärker als Gold sind Kryptowährungen ein reines Stimmungsinvestment. Denn nach wie vor gibt es keine fundamentale Basis für ihren Wert. Natürlich könnte man jetzt alle möglichen Argumente hin und her drehen, die für steigende oder fallende Kurse sprechen. Letztlich ist das aber sinnlos, denn Kryptowährungen sind völlig unberechenbar. Derzeit zum Beispiel spekulieren viele auf den Trump-Effekt, denn der hat regulatorische Lockerungen angekündigt und vorgeschlagen, dass ein Teil der US-Währungsreserven in Zukunft in Bitcoin gehalten werden sollte. Ob es dazu wirklich kommt, davon bin ich wirklich nicht überzeugt und das müssen wir einfach mal abwarten. Ein Investment in Bitcoin und Co. gleicht auch im neuen Jahr also einem Roulette-Spiel.
Dann, Karl, habe ich abschließend noch 4 Fragen, Karl, die uns unsere Hörerinnen und Hörer geschickt haben.
Okay, 4.
Ja, willst du sie einzeln haben oder zusammen? Was ist dir lieber?
Einzeln und ich mach's kurz.
Alles klar, gut. Dann fangen wir mit Frage Nummer 1 an. Was ist die sicherste Geldanlage zurzeit?
Normalerweise gilt das für Tagesgeld oder Spareinlagen, denn da hat man keinerlei Kursschwankungen. Aber die Zinsen werden regelmäßig von der Inflation aufgefressen. Deswegen ist es nicht wirklich interessant, wenn man Geld langfristig anlegen will.
Wie legt man 2025 Geld an? Also eine ganz globale Frage letztlich.
Du wirst dich wundern, wie schon 2024. Im Grunde, wie man immer anlegt, an den globalen Aktien- und Anleihenmärkte ohne Prognosen und maximal gestreut, entsprechend der eigenen Risikoneigung.
Und in welchen Sektoren, das ist Frage Nummer 3, in welchen Sektoren lohnt es sich derzeit zu investieren?
Wir sagen immer in allen Sektoren der Wirtschaft und zwar so, wie es sich durch das globale Angebot und Nachfrage ergibt, sprich nach der Marktkapitalisierung. Also gezielte Schwerpunkte zu setzen, was ja in der Frage anklingt, lohnen sich letztlich nicht, beziehungsweise gehen regelmäßig schiefen Kostenrendite, also breit gestreut nach der Marktkapitalisierung der Welt.
Und Frage Nummer 4, wie viel Zinsen gibt es aktuell auf Tagesgeld?
Kommt drauf an, wo du anlegst. Bei uns gibt es aktuell für Tagesgeld 2%. Wenn du etwas länger anlegst, so in Richtung ein Jahr, dann geht es bis 3% pro Jahr.
Okay, dann haben wir diese 4 Fragen kurz und knapp am Ende dieses Podcasts auch noch geklärt. Und ja, nun ganz am Ende, Karl, nochmal persönlich. Was wünschst du dir für dieses Jahr, beruflich und privat?
Das Wichtigste ist ja immer, dass man gesund bleibt und das möchte ich natürlich auch bleiben. Das wünsche ich auch allen Menschen, die hier zuhören.
Was tust du denn dafür?
Ja, du wirst es nicht glauben. Ich habe mir vorgenommen, mehr Sport zu machen und ich glaube, dann hat man auch ein glücklicheres Leben. Also das ist das Private und beruflich wünsche ich mir natürlich, dass wir weiter vorankommen und vor allem mehr Kunden gewinnen und von unserem Konzept überzeugen, so wie wir das die letzten Jahre auch gemacht haben.
Das sind hehre Ziele und da wünsche ich euch und dir persönlich natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Danke dir. Karl-Matthias Schmidt war das in diesem Podcast, der immer freitags alle 2 Wochen erscheint, auch in diesem Jahr. Sie können diesen Podcast direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie Klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Ja, und wenn Sie weitere Fragen haben, Themenvorschläge haben, kommen Sie gerne auf uns zu unter podcast@quirinprivatbank.de und deutlich mehr Infos, auch vieles zum Nachlesen noch einmal schön zusammengefasst auf der Internetseite www.quirinprivatbank.de. Für heute sage ich dann wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.